Ja, herzlich willkommen zu Fassauers Plattform Radio 3M. Mikrofon Markus Werk, den wir heute hier im Studio haben, der hat tatsächlich auch was zu feiern. Nach 3 Kurzfilmen, einem Spielfilm namens Nagira, 6 Musikvideos und etlichen Werbespots für TV und Kino ist nun sein neuer Film vollendet und wird am Samstag die Kinopremiere erfahren. Natürlich möchten wir uns heute ausführlich genau darüber unterhalten, aber wer ein solch breites Schaffensfeld beackert wie Florian Schröder, mit dem kann man natürlich auch noch über weitaus mehr plaudern. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Florian.
Hallo Rainer, grüß dich.
Gibt es denn für einen Workaholic wie dich überhaupt einen Feiertag?
Ja, für mich ist jeder Tag ein Feiertag.
Ah, okay.
Nein, ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Ich bin halt, ich mache halt mein Zeug und abends gehe ich ins Bett. Und einen Feiertag, einen klassischen, habe ich nicht in dem Sinne.
Du gehst abends, du arbeitest doch bestimmt die ganze Nacht durch.
Nein, also so um 11, spießigerweise, gehe ich fast konsequent jeden Abend ins Bett.
Jetzt verarscht du mich. Am Samstag wird dein neuer Film Drei sind kein Duo in der Ulmer Lichtburg seine Leinwandtaufe erfahren. Hat ihn eigentlich schon jemand außer dir in voller Länge gesehen?
Ein paar Leute, die waren aber alle am Film beteiligt.
Die waren alle am Film beteiligt. Und waren sie zufrieden mit dem Ergebnis, mit sich selber?
Das kann man immer ganz schlecht sagen. Also wenn man einen Film selber macht, hat man dazu am Ende keine Meinung. Also so geht es mir zum Schluss auch. Natürlich sage ich schon, ja, da hätten wir noch was besser machen können. Aber ein Film ist ein Kompromiss unterm Strich. Also wer einen Film schon mal gedreht hat, weiß, dass man stellt sich was vor, möchte es dann umsetzen und irgendworan scheitert es dann oder es wird besser oder wird schlechter. Also es ist so wie eine chemische Reaktion. Man kann es nicht sagen. Und wenn man den Film dann, wie ich jetzt im Schnitt oder in der Vorbereitung oder beim Drehen halt 20 Mal irgendeinen Take wiederholt, da hat man einfach nachher nicht mehr die Meinung, wie man sie halt hat, wenn man einen Film zum ersten Mal sieht.
Wie oft hast du ihn jetzt in voller Länge gesehen?
Gefühlte 1000 Mal.
Und in echt?
Und in echt? Also ich habe mich zurückgehalten, nachdem er dann fertig war, die Color Correction gestimmt hat und die Tonmischung, habe ich ihn grob 10 Mal gesehen.
Doch so.
Also einfach nochmal nachgeschaut, ob auch alles stimmt. Und 10 Mal. Aber in letzter Zeit glücklicherweise nicht und ich freue mich auch aufs Kino.
Hm. Ja. Also du auf Großleinwand hast du dir noch nicht angeschaut, das
Nein.
wird auch deine Premiere werden dann.
Ja.
Jetzt so 2 Tage vor der Premiere, wie viele Szenen gäbe es, die du umschneiden wolltest?
Alle.
Okay, wir werden uns nachher gleich ausführlich über deinen Film Drei sind kein Duo unterhalten. Musik hast du heute auch mitgebracht, das ist auch Bestandteil dieser Sendung. Die hast du selbst ausgesucht. Was werden wir jetzt als erstes
Muss
hören?
Ich selber kurz schauen, wie es heißt, weil ich es nur als MP3 immer... The Chromatics, Tick of the Clock aus dem Drive Soundtrack.
Und wieso hast du dir das ausgesucht?
Weil er unheimlich cool ist.
Weil er unheimlich cool ist. Wow, coole Musik. Drive. Film, den du sehr schätzt.
Finde ich super gut. Einer der besten dieses Jahr.
Okay, über Filme, die du sehr schätzt, möchte ich mit dir auf jeden Fall im Laufe der nächsten 60 Minuten noch sprechen. Aber jetzt will ich heute zuerst mal mit dir über deinen neuen Film sprechen. Im Fokus steht natürlich eben Drei sind kein Duo. Und wie würdest du denn diesen Streifen beschreiben? Das haben wir gerade eben so schon angeschnitten, als die Musik lief. Beziehungsweise, worum geht es denn überhaupt in diesem
Um
Film?
Was es geht? Soll ich den Plot kurz runterbeten?
Nein, den Plot, aber nicht die Auflösung. Ne?
Okay, also es ist ein surrealer Film. Ich selber habe versucht, ihn in ein Genre zu schieben. Und also den einzigen Vergleich, den ich glaube, herleiten kann, wäre, wer Rubber kennt oder die Filme von Quentin Dupré, der kennt man auch als Mr. Oizo, ist ein surrealer Film, aber dann schon noch so, dass man ihn auch anschauen kann. Also nicht ganz David Lynch-esque. Ja. Und es geht darum, dass ein Varieté-Künstler, also sprich ein Bauchredner, die Frau ist gestorben, er hat sich zurückgezogen und hat nur noch seine Bauchrednerpuppe und wohnt mit der in so einem Wohnblock. Und an dem Abend, wo er dann einfach genug hat von seinem Leben, weil er so in Trauer ist, lernt er dann ein Mädchen kennen. Aber das Mädchen verliebt sich nicht in ihn oder beziehungsweise man verliebt sich ja nicht sofort, sondern kontaktet erstmal so. Und das Mädchen kontaktet dann zuerst mit der Bauchrednerpuppe. Und da entwickelt sich dann so eine kleine, sehr Pop-Art-eske Liebesgeschichte, die dann auch in so einer klassischen Robert De Niro, Liza Minnelli, New York, New York Montage auch gehandelt wird, weil es ja ein Kurzfilm und in dem Kurzfilm muss man zügig erzählen. Und ja, und er wird dann irgendwann mal eifersüchtig auf seinen alten Kumpel, die Bauchrednerpuppe, die dann aber schon so, ja, also so ist der Plot.
Die dann schon ein Eigenleben entwickelt hat.
Genau, die dann schon das Mädchen lieber für sich selber hat.
Die Geister, die ich rief.
Richtig.
Wer dich kennt, kennengelernt hat, weiß, dass du zu den Menschen gehörst, die nichts dem Zufall überlassen und deren gute Planung extrem wichtig ist. Wie lange hast du daran gearbeitet?
Das ist ein Image, das ich aufgebaut habe übrigens.
Lange. Alles Lüge.
Über die Jahre.
Okay, gut. Wenn dem so ist, dann beweis mir jetzt das Gegenteil. Wie lange hast du daran gearbeitet, beziehungsweise seit wann ist der Idee schwanger gegangen?
Ich kann, kann man so genau nicht sagen, weil ich habe ja viele andere Sachen auch gemacht. Aber so Ende 2010 war dann das Drehbuch fertig. Und ich hatte mit verschiedenen Produzenten gesprochen, weil die Ecke des Produzenten in dem Film ist schon die schwerste. Ich behaupte mal, einen Film zu die Regie zu führen und die Leute zu führen, das ist eine Sache, die ist nicht einfach, aber wesentlich einfacher als alle Fäden zusammenzuhalten in einer Produktion. Weil ein Produzent oder ein Herstellungsleiter, was in dem Fall bei mir in diesem kleinen Rahmen natürlich schon ähnlich ist, der muss dann schon schauen, wann sind wir wo? Wo drehen wir? Dürfen wir dort drehen? Wie sind die Lichtverhältnisse um genau 18 Uhr? Was passiert, wenn wir um 20 Uhr ankommen? Wie kommen wir von A nach B zu 10? Und das sind Sachen, das ist eine Arbeit, die man sehr, sehr, sehr gerne abgibt. Also ja, war dann aber so, dass ich wollte drehen. Ich wollte nicht lange irgendwelche auf Fördergelder warten oder auf irgendwelche Antworten warten, sondern ich hatte Lust zu drehen. Und ich bin, das ist ja eine Sache, da habe ich auch lange mein Geld damit verdient, ausführender Produzent. Und habe das dann halt einfach bei mir auch selber gemacht. Ist schon immer, glaube ich, nervlich zu vergleichen mit einem Skydive. Aber geht. Also kann man machen, ist alles jetzt nicht die Neuerfindung des Rades. Und deswegen, also ich habe das Drehbuch geschrieben, die Produktion aufgestellt, hat 3-4 Monate gedauert. Gedreht haben wir ganz genau 7 Tage. Danach kommt dann natürlich der oft unterschätzte Rattenschwanz, die Postproduktion, Farbkorrekturen, Nachsynchronisationen, Schnitte. Alles ist alles oft ein bisschen unterschätzt, weil man denkt, man sitzt im Kämmerlein und hat dann seine Ruhe. Ist aber wirklich überhaupt nicht so. Also wenn man alles zusammen addiert, würde ich sagen, vielleicht 3-4 Monate. Und mir haben ja Leute auch geholfen. Also da waren ja auch, ein Film ist ja Teamarbeit. Hm. Also einen Film macht man nicht alleine. Es geht gar nicht. Hm.
Also du warst Regisseur und Produzent in Personalunion in dem Fall. Wie viele Leute hast du noch drum gehabt?
Da war ein sehr guter Maskenbildner aus München, ein Hauptdarsteller aus Berlin, Hauptdarstellerin aus Hamburg, ein sehr gutes Kamerateam aus Bremen. Dieses Team von Misfit Media, die haben sich dann auch noch um die Farbkorrektur gekümmert und den Ton. Und ohne die wäre das alles überhaupt auch gar nicht machbar gewesen. Also wir waren trotz alledem ein sehr kleiner Stab. Weil je mehr Leute man an einem Set hat, umso größer wird natürlich auch die Logistik intern.
Also du hast jetzt drei Darsteller im Film?
Eigentlich sind es 3 Darsteller. Einen habe ich jetzt vergessen, der kommt aus Ulm. Das ist aber nur so ein kleiner Cameo-Auftritt, weil er einfach ein cooles Gesicht hat und ich ihn nochmal haben wollte. Ich hatte mit ihm vor 2 Jahren gedreht, allerdings hatte er da eine Hauptrolle. Und die Puppe natürlich.
Und die Puppe natürlich.
Und die ist auch mit Vorsicht übrigens zu genießen, falls jemand beabsichtigt, einen Film nur lediglich mit Puppen zu machen.
Hm. Puppe, wer hat die Puppe für dich gemacht?
Die Puppe hat der Raimund Vetter gemacht aus München. Der war kürzlich in Ulm, das ist der Maskenbildner, war mit Udo Jürgens auf Tour, also ist er immer noch. Und mit ihm zusammen habe ich die Puppe also konstruiert, weil die Puppe hat ja innen auch ein elektronisches Innenleben. Und die Puppe war natürlich, also der Film fällt und steigt natürlich auch mit der Qualität der Puppe. Und das war so die erste Hürde, die zu nehmen war, weil ich mal angefragt habe, was denn so ein Ding kostet. Und ich bin ja selber auch Gestalter und habe halt eine klare Vorstellung, wie sowas auszusehen hat. Ich sage nur mal so ein paar Punkte, so horizontale Drehung, Kopf, Augenlider, Augen. Links, rechts, rauf, runter und so weiter und so fort. Und das ist ja natürlich innen drin so ein großer elektronischer Tohuwabohu. Und das wird teuer. Also der Kostenvoranschlag für die Puppe war bei 8.500 Euro.
Mhm. Wie wurde diese Puppe dann bewegt? Hat man das extern gemacht am Computer? Ja,
also,
oder?
Nein. Die Puppe, also an dem Film ist ganz arg wenig, also nahezu nichts mit digitalen Special Effects gemacht. Die Farbkorrektur natürlich. Und wir haben auch mal einen Himmel eingesetzt, wo er nicht so schön war. Aber so 3D-Effekte ist eine Sache, die mag ich, wenn eine Hollywood-Produktion sowas abliefert. Aber wenn ich dann mit so einem kleinen Budget oder selbst das größte Budget in Deutschland sowas macht, ist es meiner Meinung nach immer noch zu wenig. Also man muss wirklich Jerry Bruckheimer von Fluch der Karibik sein, um einen 3D-Effekt so zu platzieren und so zu machen, dass es einfach halt auch gut aussieht. Und lieber finde ich, sieht was schlecht aus und man sieht, wie es gemacht ist, wie wenn man einen schlechten, seelenlosen 3D-Effekt hat. Ich bin da ein bisschen alte Schule.
Jetzt hast du mir trotzdem meine Frage nicht so beantwortet, wie ich es gerne gehabt hätte. Wie ist die Puppe denn nun bewegt worden?
Also die Puppe funktioniert so, man hat außen dran so ein Joypad, also einer kann die Augen bewegen und der Schauspieler hat den Kopf nach links und nach rechts drehen und den Mund, weil der Schauspieler, und es ist ganz bizarre Sache am Dreh gewesen, weil wir ja timen müssen. Der Schauspieler spricht mit der Puppe und der konnte oder durfte seinen Mund natürlich nur ganz bedingt bewegen, aber halt auch nur ein bisschen, damit man glaubt, dass er Bauch rednet. Mhm. Und er hat dann, es klang dann immer so, was dann später synchronisiert wurde. Und von außen wurden dann die Augen bewegt und die Augenbrauen hoch, runter. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es wesentlich schwieriger ist, mit so einer Puppe zu drehen, als wie mit einem Schauspieler.
Okay. Ja. Florian Schröder heute zu Gast bei uns in der Plattform. Ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal Musik, bevor wir weiter über den Film und über den Film im Allgemeinen reden. Was hast du als nächstes rausgesucht, musikmäßig?
Es war Mr. Oizo vom Rubber Soundtrack.
Florian, Gast, in aktuellem kein Tun mehr. Ich noch eine, die hat mir noch auf der Seele gebrannt. Gab es eigentlich Schauspieler, die du von Anfang an so vor Augen gehabt hast, wie du auch die Rollen geschrieben hast? Also wo du quasi schon für einen Schauspieler gesagt hast, sie wird es spielen und ich schreibe ihr jetzt die Rolle auf den Leib.
Das ist sehr schwer. Also ich hatte tatsächlich die Idealsbesetzung, sage ich mal, die natürlich vollkommen das niemals realisierbar wäre. Aber ich bin ein sehr großer Kinski-Fan und ich hätte natürlich, aber es ist schwierig natürlich heutzutage mit Klaus Kinski sowas zu drehen.
Ja, kriegst du nicht wirklich ran. Ne?
Man kann es ja mal probieren, aber hatte ich nicht, aber ich hatte da schon so einen gewissen Typus vor Augen. Also zum Beispiel Peter Lorre, wer den kennt, aus M, eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang. So ein Gesicht und so eins habe ich dann jetzt auch natürlich gekriegt, ein richtiges Charaktergesicht mit dem Christian Wewerka.
Okay. Wo habt ihr eigentlich gedreht?
Ausschließlich in Ulm? In Ulm, ja. Das ist so mein letztes finales Ding, das ich in Ulm gemacht habe.
Sagt jetzt. Er jetzt, ja, und dann kommt in zwei Jahren
der nächste. Das werden wir sehen.
Premiere ist am Samstag, es gibt noch Karten in der Lichtburg. Ne?
Richtig, der Kartenvorverkauf läuft jetzt schon seit 3 Wochen und es gibt noch Karten und wir machen aber auch eine Abendkasse, weil es einfach viele auch gesagt haben, es ist schwierig zu planen. Also die wissen einfach nicht, was sie in der Woche machen. Ich zum Beispiel schon. Und da darf man aber nicht immer von sich auf andere schließen. Also es gibt eine Abendkasse, man wird abends noch eine Karte kriegen, wenn man pünktlich kommt. Und jetzt natürlich auch.
Und hinterher macht er Party, ne?
Und hinterher steigt eine Party, da ist der Igor Tipura und der Swist aus Stuttgart. Warmen up sozusagen. Und Gerd Jansson aus Frankfurt, der ist der Hauptact. Und wer sich ein bisschen auskennt so mit Club- und Disco-Geschichten, weiß schon, dass es eigentlich schon einer der deutschen A-Ligisten ist im Club-Geschäft.
Dann also im Eden?
Richtig.
Ab 23, 24.
Und 23. Die Karten fürs Kino, das ist immer ganz wichtig und für die Schwaben auch immer sehr interessant. Die Karten fürs Kino, die gelten auch für den Club. Also wer ins Kino kommt, der ist A, sicher im Club, weil es ist so, im Kino sind, glaube ich, 230 Plätze und es Eden fast so 240 oder 50, weiß ich nicht genau. Und wenn dann halt das Kino voll besetzt wäre, dann ist es im Eden schwierig.
Okay, so viel also zu deinem neuen Film, zu deinem neuen Schaffen. Jetzt möchte ich mal einen kleinen Sprung in eine andere, teilweise in eine andere Richtung machen, aber ich möchte mal beim Film noch bleiben. In deiner Kunst, über die wir später einfach auf jeden Fall auch noch reden möchten, beziehst du dich immer sehr stark auf Andy Warhol. Wer sind denn deine Vorbilder, wenn es um bewegte Bilder geht?
Oh, da gibt es so viele. Also es gibt natürlich auch immer Leute, die machen was immens Gutes und dann so 2 Jahre später halt voll den Scheiß. Deswegen ist es immer echt ganz schwierig, wenn, also ich bin ein sehr großer Fan vom Kino der 20er Jahre. Also diese Murnau oder Lang finde ich toll. Und aber von den Sachen jetzt finde ich die Coen Brothers immens gut. Ja? Oder die Sachen von Scorsese. Goodfellas, Casino, finde ich unschlagbar nahezu. Also die einzigen, die da dran gekommen sind, waren die Macher von Sopranos, der Fernsehserie, was jetzt kein Film ist. Aber jetzt so der neue zum Beispiel von Scorsese war einfach nicht so, war auch toll, aber halt nicht so mein Ding, dieser Hugo Capré. Mhm. Und da kann ich dir eine riesige Liste runterbeten, was ich alles gut finde. Aber es gibt da halt immer so Filme, finde ich, den Film finde ich gut und den finde ich nicht so gut, ja.
Nagira, dein erster Longform-Film, den fand ich ja eigentlich dann eher in den B-Movies der 60er, 50er
richtig.
Irgendwie angesetzt.
Grind,
also
Grindhouse-Sachen.
Das ist aber auch so ein Ding, was dich stark beeinflusst
fand
hat.
Ich
oder
toll.
War das nur dieses eine Mal?
Ich lebe da immer in so Perioden. Ich finde irgendwann mal ein halbes Jahr das asiatische Kino das Beste und dann schaue ich nur asiatische Filme an. Oder irgendwann kommt dann die Nouvelle Vague und dann fresse ich alles rein, was es über die Nouvelle Vague gibt. Und so habe ich dann immer so Phasen. Ja? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich so eine Grindhouse-Phase und dachte, wenn ich jetzt so schon selber einen Film zahle, muss man, also der ist ja auch ohne Förderung funktioniert, dann ist man in diesem Grindhouse-Genre schon relativ sicher, weil da darf auch mal was nicht passen. Ja. Und wenn man dann mit wirklich so ganz kleinem Geld einfach und einem Team mit lauter Verrückten loszieht und dreht einen Film, da muss man sich schon bewusst sein, dass man einfach eine Szene nicht inszenieren kann, wie es Lars von Trier tut in Magnolia, wo das Licht perfekt stimmt, wo alles perfekt stimmt, weil man einfach die Zeit hat und Zeit bedeutet im Film Geld, die Szene einfach noch abertausende Male zu machen, bis sie dann so aussieht.
Eine ganze Nacht lang immer wieder die gleiche Szene spielen.
Mir wäre es egal. Also mir wäre es wirklich wurscht. Ich würde es auch 2000 Mal machen. Aber es ist halt einfach eine Frage vom Budget und vom Plan. Und wie gesagt, da muss man dann einfach wissen, okay, wir haben so und so, so viel Zeit, die Szene zu drehen. Und wenn wir sie nicht gedreht haben, müssen wir sagen, Schluss, nächste. Und die beste raussuchen oder im Schnitt noch etwas arbeiten.
Du bist ein großer Breaking Bad Fan,
ja,
habe ich
das kannst
gelesen.
Du aber glauben, Rainer.
Serienformat, das du auch gerne selbst mal ausprobieren würdest?
Ich glaube, Serie ist die Königsdisziplin. Also um eine Serie zu machen, also was ich gerne machen würde und was ich dann kann und wie und was, das sind ja alles Sachen, da kann ich dir keine Antwort geben. Natürlich würde ich unheimlich gerne eine Serie machen wie Breaking Bad. Ich würde sie aber am liebsten schon gemacht haben. Es ist Idee, also ich bin auch sehr großer Fan von den Dietl-Serien. Also man muss ja immer differenzieren zwischen einem deutschen, ich nenne es jetzt mal bewegtes Bild, Serien, Film, alles in einem, oder und die amerikanischen Geschichten. Da gibt es eine neue Serie, heißt Boardwalk Empire und die verbraten, glaube ich, pro Folge 15 Millionen. So viel Budget hat nicht mal ein deutscher Kinofilm. Und im Film sieht man einfach Geld. Man sieht's einfach. Und wer Boardwalk Empire kennt, der weiß, die Opener-Szene von der ersten Folge, da schießt ein Korken in die Luft und dann startet die Prohibition. Und da ist ein riesiger Raum, das ist nur Ausstattung. Man weiß gar nicht mehr, wo man hingucken will. Und Cut, das ist jetzt die amerikanische Geschichte. Also so machen es die Amerikaner und denen macht keiner irgendwas vor. Und die Deutschen, die haben dann aber halt die Möglichkeit, mit einer guten Geschichte zu arbeiten. Und wenn ich jetzt raussuchen müsste, was ist besser, Key Royale oder Breaking Bad, müsste ich zum Schluss wirklich, und ich meine es ernst, ich bin nicht jemand, der so den deutschen Film verteidigt, aber echt sagen, Key Royale oder Monaco Franze, weil das ist echt auch immens gut und halt auch 30 Jahre alt und funktioniert immer noch. Und in 30 Jahren Breaking Bad mit irgendwas zu vergleichen, wird hart, aber halt, ja, die haben ihre 30 Jahre noch nicht überlebt, sage ich mal. Also um das zu verdeutlichen.
Gibt es bei dir aktuelle deutsche Serien, die in irgendeiner Form noch das Wasser reichen können? Ich denke da zum Beispiel an den Tatortreiniger, den ich persönlich jetzt sehr, sehr gut finde.
Den kenne ich gar nicht, muss ich sagen.
Okay, blöd.
Also deutsche Serien, es gab von Dominik Graf eine, die sehr gut war, allerdings halt natürlich auch ein bisschen so ausgebremst, man darf nicht zu krass sein und man muss schon im Deutschen immer ein bisschen handsam sein, damit man auch gesendet wird. Dominik Graf im Angesicht des Verbrechens ist wirklich so aktuell die letzten 10 Jahre die beste Serie, die ich jetzt wüsste. Aber es kann auch sein, dass mir in 5 Minuten irgendwas einfällt und ich das alles revidiere.
Okay, ich werde dich nachher nicht festnageln, sondern möchte nach der nächsten Musik mal mit dir über das Label, über die Bezeichnung Wokasoma reden. Aber zunächst wieder was aus deinem
Oh, ich habe noch gar nichts
Kästchen,
ausgesucht.
Was du mitgebracht hast.
Ich muss gerade kurz gucken.
10.
Die 10, doch stimmt, hab ich schon gemacht. Entschuldigung.
Überraschendes. Ja, die Motten hier durchbringen und gleich mit. Plattform auf Radio Free FM, Halbzeit haben wir schon. Heute zu Gast ist der Florian Schröder, der seines Zeichens Filmemacher, Musiker, Künstler, MC, whatever alles ist.
Gangster-Rapper. Habe ich immer am liebsten, wenn man das.
Das ist ganz
aber
gut.
Die Zeiten sind auch vorbei schon.
Unter dem Label Wokasoma hast du im Januar war es eine Ausstellung mit einer Pop-Art, eine Pop-Art-Ausstellung im Roxy präsentiert. Strichzeichnung bzw. Vektorgrafiken als Schwarz-Weiß-Siebdruck. Die haben mir sehr gut gefallen, auf denen du teils populäre Köpfe, teils aber auch persönliche Verweise so in ikonischer Bildsprache verpackt hast. Du hattest auf der Vernissage darüber gesprochen, dass diese Serie noch nicht vollendet ist. Bekanntes Signet, das nachgekommen ist, war der Ivo Gönner mit seinen Händen, das We Love Ulmherz formt. Ist da sonst noch was passiert seit der Präsentation?
Ja, jetzt am Samstag kommt der Film. Also es ist so, dass die Wokasoma-Reihe jetzt nicht zwingend immer bildende Kunst sein muss. Also muss nicht immer auf Papier passieren, kann genauso in Form von Musik passieren oder Film. Ich wollte nur die ganzen Sachen alle mal unter ein Dach bringen und mit dem Namen Florian Schröder gewinnt man nicht wirklich einen Blumentopf. Es ist wirklich schwierig, also da irgendwo mal zu sagen, ja, wer hat's denn gemacht? Ja, der Florian Schröder. Ach so, geht nicht. Also ich brauche einfach, außerdem gibt es noch so einen super, also meiner Meinung nach super schlechten Comedian, der auch Florian Schröder heißt. Und man muss ja in Zeiten wie diesen schon auch mal schauen, ob man einen bei Google findet. Und Florian Schröder ist einfach so, das ist so wie Hans Müller. Finde ich einen schwierigen Namen. Deswegen nenne ich die Sachen jetzt alle Wokasoma. Das ist ein Begriff, den es nicht gibt und der dann bei Google auch ganz oben auftaucht.
Okay.
Da bin ich einfach nur praktisch.
Praktisch. Wie kam es zu Wokasoma? Wo kommt der Name her?
Ah, das ist doch das große Geheimnis, das
wird nicht gelüftet.
Genau. Also. Das ist nämlich in Wirklichkeit so albern und auch gar nicht. Also ich finde es immer gut, wenn so ein Mythos etwas bestehen bleibt, so gut es geht.
Also wenn man es rückwärts liest, gibt es auch keinen Sinn. Okay, du beziehst dich in deinen Arbeiten auf die Pop-Art, war sehr offensichtlich und erwähnst immer wieder Andy Warhol, ein Künstler, der dir scheinbar sehr, sehr wichtig ist. Ja. Wann bist du eigentlich das erste Mal über ein Bild von Warhol gestolpert?
Oh, schon sehr, sehr lange her. Also bestimmt als Kind schon. Wobei ich sagen muss, dass ich die Arbeiten von Warhol, also eine Marilyn oder eine Champel-Dose, mir selber nicht aufhängen würde. Also ich bin jetzt nicht ein großer Fan von den Warhol-Arbeiten. Ich finde die toll. Ja? Ich würde es mir aber selber jetzt nicht aufhängen. Was ich mag, ist die Attitüde, die Warhol hat. Die Factory und einfach diese Attitüde, die er einfach hat und die auch in den Bildern drin sind. Und das ist ja das Tolle dann auch an den Bildern. Einfach diese, wir machen's. Ja, es gibt nicht diesen Ansatz, wie jetzt, wie soll ich sagen, bei Neo Rauch. Neo Rauch halt zeichnet perfekt. Ja, die Bilder sehen unheimlich toll aus und es ist einfach so der Teufel im Detail und es ist perfekt. Und Warhol sagt einfach, ja, ich nehme ein Bild aus der Zeitung und es drucke ich und ich färbe es ein und die ganze Welt interpretiert Dinge rein. Ja, was man natürlich bei Neo Rauch auch tun kann. Aber bei Warhol ist das Feld einfach 360 Grad offen. Man hat so gar keine Öse, wo man einen Haken einsetzen kann und sagen, genau das war der Grund. Ja? Und er liefert ihn auch nicht.
Also die Attitüde der Bewegung ist es letztendlich, die dich fasziniert, weniger die Soyez. Wobei, ich habe irgendwo, glaube ich, in einem Interview gelesen, dass du auch auf andere Pop-Art-Künstler sehr gut zu sprechen bist.
Ich mag unheimlich viel. Ich mag die Liechtenstein ist natürlich toll. Und es gibt ja eine ganze Palette von Sachen, die gut sind. Aber so Warhol ist einfach der die Sache in einem Satz sagen kann. Also wenn man sagt, wie ist es, und man sagt, wie Warhol, dann weiß jeder so grob. Und ich habe mich auch nie mit Warhol verglichen. Es war nur immer so, dass wenn man eine Sache präsentiert oder promotet, dass man irgendwie halt auch sagen muss, ja, so ungefähr, in die Richtung geht's. Ja.
Kann es sein, dass Warhol deswegen dir auch so nah steht, weil auch er eigentlich zunächst als, ich sag mal ganz provokativ, Gebrauchsgrafiker angefangen hat und
ich
sehr
schon
pragmatisch rangegangen ist, dann eigentlich letztendlich die Kunst rauszumachen?
Ja, das kann durchaus sein, auf jeden Fall.
Also dieser Vergleich würde mir bei euch quasi so als Schablone, die draufpasst, auffallen.
Ja, also es kann durchaus so sein. Ich habe mir darüber auch noch nie Gedanken gemacht. Ich fand nur einfach, also wenn man es jemandem erklären muss, wie ist der Ansatz, warum ist das so, ja, dann kann man einfach ein paar thematische Grätschen schlagen zu Warhol und sagen so und so und der hat es so und so gemacht und deswegen ist es jetzt auch so. Wobei ich jetzt aber nicht sagen würde, ja, ich bin so der neue Warhol. Das wäre albern.
Wenn wir bei Warhol bleiben, also Warhol hat ja dann die Factory gegründet nach einer gewissen Zeit und ist ja dadurch eigentlich irgendwo zu einem Teamplayer geworden, beziehungsweise hat sich ein großes Umfeld geschaffen. Wie würdest du dich einordnen? Bist du eher der, für sich alleine am kreativsten ist, oder kannst du ein kreatives Umfeld akzeptieren?
Also ich selber sehe mich selber schon als Teamplayer. Aber die Praxis hat anderes gezeigt.
Jetzt werden es Drehs auch, oder?
Es ist immer so, dass wenn ich jetzt in ein Projekt involviert bin, dann, ich kenne halt nicht so 95% oder das Beste geben. Das ist eine Sache, die finde ich nicht gut. Also entweder ich fahre im sechsten Gang Vollgas im roten Bereich oder ich kann es nicht tun. Es klingt jetzt auch ein bisschen albern, aber um das einfach mal kurz auf den Punkt zu bringen. Und wenn man in einem Team ist, dann gibt es schon immer Leute, die sind ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer. Und irgendwann entwickelt man sich da dann immer raus, dass man zumindest auch denkt. Ja, ich mache das jetzt gar nicht fest, dass ich sage, ich bin immer da der Schnellste. Sondern es kristallisiert sich dann irgendwann mal raus und dann, ja, das ist dann einfach so. Ich meine, da weiß ja jeder, was ich meine.
Okay. Zu Gast bei uns Florian Schröder heute in der Plattform. Ich würde sagen, jetzt spielen wir nochmal Musik und danach möchte ich dann auch mal über genau dieses reden mit dir, nämlich das machst du ja auch Musik. Was haben wir als nächstes rausgesucht?
Wir haben rausgesucht die Brigitte Bardot mit Brochon. Wie?
Schön,
ich habe keine französische Zunge, sag du es an.
Wenn dann Fabiano.
Wenn dann der Fabiano.
Sag.
Ja, die gute. Hier vor immer wieder gerne und wieder witzig. Auch mit dem Serge zusammengearbeitet. Französische Musik, französischer Film hat dich beeinflusst?
Ja, schon. Auf jeden Fall. Aufgewachsen mit Jean-Paul Belmondo.
Okay.
Als der Profi, wer es kennt.
Ja. So, jetzt gehen wir aber mal weg vom Film. Nicht genug damit, dass du eben Filme machst, sondern deine Kunst auf die Leinwand bannst. Die Musik ist eine weitere Leidenschaft von dir. Als MC Mankind hast du 4 Alben, 3 Maxis und 3 Maxis aufgenommen.
Du bist besser informiert als ich übrigens, und aber es stimmt.
Ziemlich frisch ist noch das Projekt Opus Leopard. Ist die Musik für dich ein eher ein Ausgleichssport für deine sonst so umtriebigen Aktivitäten oder ein zentraler Punkt deines künstlerischen Zirkeltrainings?
Okay, jetzt muss ich kurz die Frage einmal... Okay, jetzt habe ich es.
Ist es ein Ausgleichssport oder ist es ein...
Nein, also Musik ist halt weitaus weniger... anspruchsvoll in Form von Zeit und Nerven. Also Film ist da schon die Meisterdisziplin. Film ist sehr, sehr stressig und zeitintensiv und man kann abends da nicht schlafen. Aber Musik, ich habe da mit dem mit dem Martin Schubert und dem Marc Hörger. Wir sind im Prinzip Opus Leopard und wir haben da einfach eine Platte gemacht und die macht man dann einfach. Also es bedeutet, die machen die Instrumentals, kümmern sich um den Sound, ich kümmere mich um den Text und irgendwann fusionieren wir dann wieder, meist in der Küche von Martin Schubert und dann ist das dann irgendwann fertig und das ist lange nicht so intensiv, ist das richtige Wort, ist lange nicht so intensiv für einen Film zu drehen.
Hm. Martin Schubert, muss man auch dazu sagen, ist ja kein Unbekannter hier auf der Frequenz, ist ja Bestandteil der Bleep-Geeks.
Richtig.
Sehr aktiv, also auch musikalisch hier verwurzelt und habt ihr schon länger zusammengearbeitet oder war es das erste Mal?
Ja, also ursprünglich, als ich noch gerappt habe und ich habe, und das ist ja natürlich eine Sache, wo, sage ich mal, die Disco 7-Inch Bohem natürlich überhaupt gar nicht gut findet, ja. Und deswegen waren wir am Anfang musikalisch, glaube ich, auf zwei verschiedenen Levels, wobei wir uns sehr, also meiner Meinung nach sehr gut getroffen haben mit dem Opus Leopard.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen, als MC aufzutreten? Ist es nun ein Feld, auf dem sich so mancher, das ist, weißt du, da blamiert man sich ja ganz schnell mal. Ey, Alter, ich kann auch rappen, weißt du?
Nein, sowas habe ich ja nie gemacht. Also nee, ich glaube mit 17, also ich glaube, ich weiß den ersten Auftritt auf jeden Fall deshalb noch so genau, weil ich 17 war und es war Heiliger Abend und wir waren auf einer Party in der Röhre in Stuttgart, die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Und da waren 800 Leute da und der MC, der die Jungle Drum Bass Party waren, das war damals das heißeste Zeug, irgendwie, da war der MC war krank. Und ich habe das dann einfach so gehijackt. Also ich bin einfach so hin, ja, gib mal her. Und das hat dann voll funktioniert und so war nach dem ersten Auftritt, kam dann so ein Booking nach dem anderen. Und ja, ich glaube mittlerweile, ich habe das mal versucht, ich habe so eine Flyer-Kiste, wo alle Partys drin sind. Ich glaube, dass schon so mittlerweile so fast 500 Auftritte waren.
Okay, wow, ganz schön
schon
viel.
Schon viel, doch. Und wir waren auch in Paris, in Moskau und ganz Deutschland rumgekommen und ist halt natürlich schon cool, wenn du 18 bist und dann sind halt natürlich auch die Mädchen da und perfekt, alles umsonst, immer ein Hotel, jedes Wochenende woanders. Aber so gerade sowas ist halt eine Sache, da kann ja jeder machen, was er will, aber bei mir ist es dann halt so, dass ich dann ab 30 auch irgendwie das nicht mehr so gefühlt habe. Also es war dann einfach nicht mehr so mein Ding, ja.
Also jetzt gar nicht mehr.
Ich finde es cool, wenn ich wo bin und da passiert sowas, aber ich selber würde mich jetzt dann nicht mehr auf eine Bühne stellen und vorhin hatten wir es, dass man jetzt so Sachen nicht sagen darf, weil nach Kinder zuhören und so. egal, auf jeden Fall mit dem Opus Leopard ist es wieder eine ganz andere Sache, weil da einfach ein anderer Vibe und ein anderer Duktus gefunden wurde. Und das ist eine Sache, die würde ich auf jeden Fall live machen. Allerdings gestaltet sich der Live-Auftritt von Opus Leopard, glaube ich, schon schwieriger wie ein normaler Gig.
Wieso?
Weil das muss auch visuell stimmen alles. Also da braucht man Kostüme und das muss halt total crazy sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach drei Leute kommen mit Keyboards und sich hinstellen und das Ding durchziehen. Das ist gar nicht, dafür ist Opus Leopard gar nicht gedacht. Also weil das ja einen ganz anderen Ursprung hat er auch.
Bei Opus Leopard kopierst du ja ziemlich treffgenau den österreichischen Selbstdarsteller.
Findest du das?
Falco. Okay. War das eine Hommage oder fühlst du dich als Reinkarnation von ihm?
Nein, also der Ursprung von Opus Leopard, der wirkliche Ursprung, war ein ganz anderer. Ein Freund von mir hatte ein Drehbuch und das Drehbuch spielte in den 80ern und da wurde immer in dem Drehbuch stand dann immer so die Band, ja. Und er hat mir das gegeben zum Lesen und meint so, wie findest du es? Und ich sag so, ja, ist ganz cool, aber wird halt teuer. Und er meint so, ja, ich bin mit Produzenten im Gespräch und also auch großen Produktionsfirmen in Deutschland. Und da malen die Mühlen natürlich sehr langsam und es kann auch noch ein Jahr oder anderthalb oder zwei vielleicht dauern, bis der Film dann rauskommt. Und der meint so, ja, was denkst du, hast du da Bock irgendwie, du bist... Und ich dachte dann so, also wenn mich was interessiert, dann die Band, dann würde ich gern die Band machen. Und er meint so, ja... Ja, überleg dir was. Und da gibt es, wer sich mit Schauspiel auskennt, kennt die Strasberg-Technik. Und in der Strasberg-Technik ist es so, dass man dann halt wirklich richtig in die Thematik reingeht und irgendwann dann auch mal verschmilzt mit dem Charakter, den man zeigen möchte. Und das war so die Initialzündung von Opus Leopard, dass ich eine Band am Reißbrett versucht habe zu erfinden, die irgendwo zwischen Duff, Kraftwerk und natürlich dem King himself irgendwo rumgeistert, ja. Und wenn man jetzt diese Opus Leopard Platte hat oder sich anhört, da ist es natürlich auch sehr schwierig, die Wortwahl, also die Wahl der Worte, meine ich, nicht jetzt den Text an sich, sondern die Wortwahl rauszupicken, wie man in den 80ern sowas getextet hätte. Und damit es dann auch genau diesen Vibe trifft, diesen kühlen deutschen Synthie-Vibe, um den es da geht. Ja? So wie halt damals Falco war. Und es ist eine Hommage letzten Endes. Weil, also ich glaube, wir hören den Königstiger, und wenn man versucht, den Königstiger zu sagen in Schriftdeutsch, der Königstiger erwandelt wieder durch die Sahara of Love. Das geht gar nicht, da verfalle ich automatisch schon in diesen Slang. Du brauchst den Bariton ganz von tief drin. Und das macht die Sache halt auch so witzig, weil das einfach Musik. Und ich weiß jetzt nicht, ob man Musik auch immer so bieder hinterfragen muss. Ja, aber das ist ja Falco nachgemacht. Also das habe ich tausendmal gehört, vor allen Dingen auch in Ulm.
Minuten schon wieder um Opus. Ich neige jetzt zu sagen, Leopold, weiß auch nicht.
Wer will, kann auch noch sich das Video zu dem Song anschauen.
Genau.
Gibt es unter www.opus-leopard.com. Ist nur eine Facebook-Seite, aber da gibt es das Video, das wir in München gedreht haben. Da gehört auch Opus Leopard hin. Also da ist die Band her, sozusagen.
Okay. Ja. Das waren 60 Minuten mit dem MC, Filmemacher, Künstler.
Gangster-Rapper.
Du
vergisst es immer wieder.
Florian Schröder, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hat sehr großen Spaß gemacht. Samstags ist eben die Premiere deines neuen Films. Hatten wir angekündigt. Karten gibt es noch, hatten wir auch schon erwähnt. Was ist das Nächste, was auf dem Plan steht? Nächste Film?
Nächste Film wird eine größere Geschichte. Also das Drehbuch ist ein Langfilm. Drehbuch ist jetzt gerade so in der, das habe ich schon viermal auch wieder weggeschmissen und schon viermal wieder geschrieben, aber ist jetzt dann eigentlich so, dass ich sage, jetzt kann man es angehen, jetzt kann man es drehen, und da ist man in Produktion, von der Produktion her schon jetzt so in der Oberliga, also siebenstellig, und das muss erstmal aufgetrieben werden, das Geld, aber das ist Produktionsarbeit, vielleicht mal schauen, wie weit ich komme, vielleicht finde ich auch endlich jemand, der, oder, also ich war ja schon mit mehreren Leuten auch im Gespräch, aber da geht es halt natürlich darum, da geht es einfach um viel Geld, und da malen die Mühlen sehr langsam, und ist einfach Filmproduktion par excellence dann, was jetzt kommt im nächsten Jahr.
Okay, and the Oscar goes to?
Tja, das glaube ich nicht.
Okay, also dann, toi am Samstag.
Vielen
Dank.
Und
man sieht und hört sich wieder hier auf Radio Free FM, das war die Plattform, mir gegenüber Florian Schröder, ciao.
Vielen Dank fürs Dasein, tschüss.
Auf der anderen Seite Rano Markus Walter, und die Technik hat Fabiano Nietzsche erledigt.